und herzlich willkommen beim Podcast Diversidades, Vielfalt in urbanen Räumen. Diversidades ist ein Projekt von ESCHU, deutsch-brasilianischer Verein für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bildung aus Saarbrücken. Durchgeführt wird das Projekt mit Unterstützung von Brot für die Welt und der Stiftung Umverteilen aus Berlin sowie in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung im Saarland. Diversidades, das ist eine spielerische Verknüpfung der portugiesischen Begriffe Diversidade, was man ins Deutsche etwa mit Vielfalt übersetzen könnte, und Cidade, Stadt. Der Inhalt dieses Projekts steckt damit bereits im Titel. In Diversidades geht es um die Vielfalt in urbanen Räumen. Urbane Räume sind Räume der Begegnung und des Austauschs, aber auch des Konflikts und der Spannung. Hier treffen Menschen aus allen sozialen Schichten, aller Altersklassen, Hautfarben, Kulturen und Religionen aufeinander. Damit bieten sie ein großes kreatives Potenzial und sind Inspirationsquelle für KünstlerInnen auf der ganzen Welt. Das gilt im Jahr 2023 für eine mittelgroße deutsche Stadt wie Saarbrücken, wahrscheinlich genauso wie für die brasilianische Millionenmetropole Rio de Janeiro. Jene mythenumrankte Großstadt in Südamerika, die die meisten Menschen hierzulande in der Regel mit drei Dingen assoziieren. Samba, Strand und Fußball. Mit Diversidades wollen wir unseren ZuhörerInnen vertiefte Einblicke in die kulturelle Vielfalt der berühmtesten Stadt Brasiliens geben und Vorurteile und Stereotypen über diesen Raum und dort lebende Menschen abbauen. Im Zentrum steht dabei die Kunst. Wir haben 5 brasilianische Kunstschaffende aus Rio de Janeiro eingeladen, an unserer Ausstellung in den Straßen Saarbrückens teilzunehmen. In diesem Podcast lassen wir sie selbst zu Wort kommen, um von ihren Lebenswegen zu erzählen. In dieser Folge treffen wir den Künstler, Musiker und Poeten Paulo Alves, der 1982 in Nova Iguaçu im Bundesstaat Rio de Janeiro geboren wurde und seit 7 Jahren in Saarbrücken lebt. Er ist Mitinitiator und Kurator von Diversidades und gibt uns Einblicke in seine persönliche Geschichte zwischen Brasilien und Deutschland und sein künstlerisches Schaffen.
Eu fui batizado Paulo. Paulo era o nome do meu pai.
Ich wurde auf den Namen Paulo getauft. Paulo war auch der Vorname meines Vaters und obwohl ich erst der 3. von 4 Brüdern bin, habe ich den Namen meines Vaters bekommen. Seit einiger Zeit denke ich darüber nach, wie ungerecht es sein kann, dass etwas so Persönliches wie der Name einer Person von anderen ausgewählt wird, selbst wenn diese anderen liebevolle Menschen sind, die eigenen Eltern. Vielleicht wäre es ideal, nach dem Ende der Kindheit offiziell die Möglichkeit zu haben, einen neuen Namen zu wählen. Das wäre dann unser wahrer Name. Für manche mag sich das unsinnig anhören, aber ich bin sicher, dass es für andere wie eine Befreiung wäre. Eine Befreiung von etwas, zu dem sie keine Zugehörigkeit empfinden. Die Namensgebung könnte wie ein Initiationsritual sein. Eine autonome Entscheidung über die eigene Identität, den eigenen Weg. Gerade Familiennamen, die wir erben, schreiben uns eine bestimmte Geschichte zu, ob wir wollen oder nicht, auch wenn diese Geschichte weit zurückliegt und gewaltsam war. Wenn man zum Beispiel an die Kolonialgeschichte denkt, wie in Brasilien, wo viele Menschen noch heute den Namen ihrer Unterdrücker tragen, warum sollen wir das ertragen? Die Namen trauriger Farmen, Erbschaften versklavter Arbeiter und Arbeiterinnen, jüdisch-christliche Namen, die in unserer ursprünglichen Kosmologien überhaupt nichts bedeuten. Um meine Werke zu unterzeichnen, habe ich mir einen multikulturellen Künstlernamen geschaffen. Mit diesem Namen lasse ich meine Ursprünge hinter mir und wende mich all den möglichen neuen Geschichten dieser Welt zu. Siddhartha Anima Ina. Ich verstehe, dass ich den Roman Siddhartha von Hermann Hesse nie gelesen habe, aber ich habe eine Verfilmung aus dem Jahr 1970 von Conrad Hux und Sven Nykvist gesehen. Es war nicht das erste Mal, dass mein Interesse am Buddhismus geweckt wurde. Bereits als ich viele Jahre zuvor Tristessa von Jack Kerouac gelesen hatte, fühlte ich mich davon stark angesprochen. Meine Lektüre des Buches ist lange her, aber ich erinnere mich, dass der Autor Visionen von Buddha an heruntergekommenen Orten hatte. Zum Teil zeigte sich Buddha gar in Tristessa selbst, einer morphiumsüchtigen mexikanischen Prostituierten, die die Hauptfigur des Romans darstellt. Der Name Anima Ina ist ein erfundener Name mit vielen verschiedenen Bedeutungsdimensionen. Darin steckt etwa der Begriff Anima, der in Anlehnung an Carl Gustav Jung den weiblichen Archetypus repräsentiert. Ani ist zugleich eine mögliche Abkürzung von Anna, dem Namen meiner Frau. Maina ist ein Vogel, der die Geräusche anderer Vögel imitiert und ebenso der Name der Straße, in der ich meine Kindheit verbracht habe. Darüber hinaus ist es auch ein Wortspiel mit dem Begriff Animal, was im Portugiesischen Tier bedeutet und Anime für japanische Zeichentrickfilme. Und wahrscheinlich könnte man diese Überlegungen noch weiter ausbauen. In Bezug auf meine künstlerische Arbeit definiere ich mich gerne als Poeten. Und es ist immer aus dieser Perspektive des Poeten, dass ich die Möglichkeiten, Kunst zu machen, betrachte. Ich denke, diese Dynamik edelt sehr der Art und Weise, wie auch Nelson Neto seinen kreativen Prozess in der ersten Episode dieses Podcasts beschreibt. Seitdem ich mich für Kunst interessiere, habe ich transmediale Prozesse durchlaufen. Vom geschriebenen Wort zum gesprochenen Wort, gesungenen Wort, rezitierten Wort, zum Rhythmus, der Bewegung, freien Assoziationen von Ideen, Haltungen, Verhaltensweisen, Gedanken und Bildern. Alles verwandelt sich in etwas anderes. Ich beginne mit geschriebenen Worten und verwandle sie in Bilder und, in meinem Fall, auch in Klänge. Es ist symptomatisch, dass ich gleich von Nelson spreche, einem langjährigen Freund. Ich bin ein Immigrant, lebe seit 2016 in Saarbrücken, weit entfernt von meinem Herkunftsort und meine Referenzen sind deshalb oft etwas nostalgisch. Ich werde hier über meinen Werdegang sprechen, ohne mich allzu sehr um die Chronologie zu kümmern. Ich bin einer von 5 Künstlern, die an diesem Projekt teilnehmen, aber ich bin auch einer der Kuratoren und ich habe den Ton und die Musik für diesen Podcast geschnitten. Seit Beginn des Projekts habe ich verschiedene Rollen in der Produktion von Diversidades übernommen. Seit 2021 arbeite ich fast täglich in einem experimentellen elektronischen Klanglabor namens Zona Fantasma. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, mich an der Produktion dieses Podcasts zu versuchen. Ich habe keine formale Ausbildung im Bereich Audioschnitt oder Komposition von Soundtracks, aber ich lerne durch Ausprobieren und das war schon immer meine Herangehensweise, immer autodidaktisch. Als ich viel jünger war, zu Beginn der 2000er Jahre, gründete ich eine Underground-Band in Rio de Janeiro. Die Kompositionen waren eigentlich gar nicht so aggressiv, aber die Live-Auftritte hatten eine starke Energie des Ausbruchs, des Herauslassens. Das war die Energie jener Zeit, die Energie meiner Freunde zu jener Zeit. Ich schrie ins Mikrofon und zu meiner Überraschung begann die Band in der Gegend, in der ich lebte, eine gewisse Bekanntheit zu erlangen. Obwohl es damals noch nicht so etwas wie soziale Netzwerke gab, hatten wir einen riesigen Freundeskreis, der zu allen Auftritten der Band zusammenkam. Ja, man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Dutzende von Freunden in einer analogen Welt, mit Festnetztelefonen, die klingelten, und dann rannten wir und riefen, ich geh ran, ist für mich. Ich war ungefähr 20 Jahre alt und obwohl das heute vielleicht banal klingt, war es damals das Höchste für uns. Und obwohl wir das nicht so geplant hatten, war die Band für uns eine Rettung, vor allem für mich. Als ich die Band gründete, war eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Mitglieder, dass keiner von ihnen wirklich sein Instrument spielen konnte. Ich wollte einen Bassisten, der kein Bassist war, einen Schlagzeuger, der kein Schlagzeuger war. Es kam über die verschiedenen Besetzungen der Band hinweg im Laufe der Zeit auch schon mal vor, dass wir den ein oder anderen Musiker hatten, der tatsächlich spielen konnte. Aber anfangs waren die Arrangements extrem minimalistisch, primitiv. Manchmal reichten 2 Noten und ein fast ununterbrochener Beat aus. Eines Tages begriff ich, dass wir Punks waren. Wir färbten uns nicht die Haare, wir trugen nicht diese Irokesenfrisur, wir trugen auch keine zerrissenen Kleidungsstücke oder so etwas. Ich stellte mir vor, dass ein echter Punk ein afro-lateinamerikanischer Punk war. Wir wollten nicht wie Rockstars aussehen, sondern wie der Typ, der in unserer Nachbarschaft Briefe zustellte. Tatsächlich fand unser Bassist später eine Anstellung als Briefträger. Das verfolgt mich bis heute in allem. Ich mag das Abenteuer, Dinge zu machen, ohne vorher zu wissen, wie. Ich habe immer gegen die Langeweile gekämpft und deshalb bin ich letztendlich auch aus Nova Iguazu geflohen. Meine Heimatstadt hat ernsthafte Probleme. Glaubt mir, es fehlen keine Gründe, um von diesem Ort wegzulaufen. Die Zahlen der schwarzen Opfer von Polizeigewalt sind so hoch, dass sie im Ranking neben internationalen Kriegen stehen. In der Bandszene, in der ich mich bewegte, war ich oft der Einzige oder einer der wenigen Schwarzen. Aber der Hauptgrund, warum ich von diesem Ort immer weg wollte, war wirklich die Langeweile. Es gab dort einfach nichts Interessantes zu tun. Also nahm ich den Zug und fuhr in die Hauptstadt nach Rio de Janeiro. Wenn ich kein Geld hatte, um das Zugticket zu bezahlen, sprang ich über die Bahnhofsmauer. Als ich nach Rio kam, entdeckte ich im alten Stadtzentrum, den Rio Antigo, ein reiches kulturelles Universum voller Kunstausstellungen, Konzertsäle und hunderten von Kneipen. In dieser Welt begann ich mit exzentrischen Intellektuellen, Dichtern, Filmstudenten, Musikern und bohemienhaften Universitätsstudenten zu verkehren. Ich begann an der Organisation von Independent-Kulturveranstaltungen mitzuwirken. Wir förderten die Begegnung verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen, etwas Ähnliches, was ich eine Zeit lang auch in Nova Iguaçu gemacht hatte. Aber in Nova Iguaçu war alles noch prekärer und unterhaltsamer. Wir improvisierten alles, den Raum, die Bühne, die Ausrüstung. Für eine gewisse Zeit, vielleicht 2 oder 3 Jahre, die wie im Flug vergingen, war unser Motto Zirkus, Rock'n'Roll und Erbsensuppe. Wir gründeten eine Bewegung namens Geração Delirio. Die Idee war, einen freien Geist zu kultivieren, frei in jeder Hinsicht. Die Gesellschaft war ein Delirium. Wir lebten mit einer guten Portion Kühnheit und Mut. Alles, was wir in diesem Moment unseres Lebens erleben konnten. Wir waren stolz darauf, uns sexuell von jeder Norm befreit zu fühlen. Und wenn jemand Geld hatte, teilte er es mit allen. Und das war nicht das San Francisco der 1960er Jahre, sondern all das fand in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts in Nova Iguaçu statt. Die Realität um uns herum war Polizeigewalt und Rassismus in einer unbeschreiblich brutalen Weise. Wenn ich heute darüber nachdenke, gab es so viele Kontraste zwischen dieser sozialen Realität und unserer erfundenen kulturellen Realität. Und tatsächlich wurden wir damals bereits beschuldigt, abgestumpft zu sein. Aber was unsere Kritiker nicht verstehen konnten, war, dass es fast mystisch war. Der Spaß entsprach unserer Spiritualität. Die Nacht und die Straßen waren wie ein Sakrament. Der Hip-Hop war für einige Jahre auch sehr wichtig für mich. In dieser Zeit wurde ich neben den weiten Kleidungsstücken und dem ganzen Stil der alten Schule auch bewusst antikapitalistisch und antiimperialistisch. All das kam mit dem lateinamerikanischen Hip-Hop, einem äußerst politischen Hip-Hop. Aber in Bezug auf Ästhetik und Ausdrucksweise begann ich irgendwann zu merken, dass ich bereits so viel von dieser Atmosphäre aufgenommen hatte, wie ich konnte. Hip-Hop wurde für mich etwas eintönig. Also zog ich in einen Punk-Squad, ein besetztes Fabrikgebäude im alten Hafengebiet von Rio, das einige Jahre später im Zuge der millionenschweren Modernisierungsarbeiten für die Fußball-WM 2014 und die Olympischen Spiele 2016 vollkommen transformiert wurde. Heute gibt es diesen Ort nicht mehr. Die gesamte Gegend hat massive strukturelle Veränderungen erfahren, die das architektonische Bild komplett verändert haben. Aber damals war es eine seltsame städtische Umgebung. Es gab nur die verlassene Fabrik, die wir besetzten, und den Hafen. Dazwischen verlief eine Autobahn, die von einer riesigen Brücke überdacht wurde. Einige Getreidespeicher und solche Dinge und sonst nichts. Im Erdgeschoss fanden Partys mit Bands statt und im Obergeschoss waren die Schlafräume. Aus dem Fenster sah ich hinaus. An Sonntagen oder Feiertagen war die Autobahn ruhig und ich saß stundenlang am Fenster. Zwischen der Hafenmauer und der Brücke konnte man die Schiffe kommen und gehen sehen. Immer mit vielen übereinander gestapelten Containern. Auf einigen stand Hamburg geschrieben. Ich mochte es, die Maschinen in Bewegung zu beobachten. Die riesigen Kräne, die die Container anhoben und riesige Stapel beluden und entluden. Manchmal stellte ich mir eine Menge Geschichten oder fantastische Bilder vor. Die Kräne verwandelten sich in langhalsige Brontosaurier. Manchmal versteckte ich mich auf einem Schiff und landete an einem anderen Ort auf der Welt. Aber manchmal waren die Fantasien auch einfach realistischer. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass dort viele Waffen und Drogen abgeladen werden, die den Krieg gegen den Drogenhandel in Rio nähren. Musik. Nun ja, ich verbrachte viel Zeit dort alleine und stellte mir eine Menge Dinge vor. Ich bin schon seit meiner Kindheit so. Ich stelle mir immer viele Dinge vor und habe nicht genau die Kontrolle darüber. Aber dieser Ort war auch besonders prädestiniert für Halluzinationen. Eines der Zimmer, in denen ich im Squad wohnte, war das Zimmer von Chapolin, benannt nach Chapolin Colorado, der Hauptfigur einer mexikanischen Kinder-TV-Serie aus den 1970er Jahren, die jahrzehntelang auch in Brasilien ausgestrahlt wurde. Chapolin, mein Freund, war unterwegs. Er trampte durch die Straßen Brasiliens. Ich übernahm sein Zimmer für eine Weile. Von diesem Zimmer aus hatte man den besten Blick auf den Hafen. Und das Zimmer war voller Puppen und Teile von Schaufensterpuppen, die Chapolin im Müll oder auf der Straße fand. Und er brachte sie in sein Zimmer. Es war wirklich beängstigend interessant, das Zimmer dieses Kerls. Er ist eine Art Künstler im Dienste kultureller Widerstände gegen den Staat. Ich glaube, er hat den Begriff Marginalidalité geprägt, den ich immer noch sehr interessant finde. Er parodiert damit den Klang aus dem Lateinischen abgeleiteter wissenschaftlicher Begriffe, wie der Name einer Krankheit zum Beispiel. Jemand, der von Marginalidalité betroffen ist, würde an der Krankheit leiden, marginal zu sein. Ich wurde in meiner Kindheit oft gemobbt. Es gab Zeiten, in denen ich fast täglich Prügeleien mit anderen Jungs in der Schule hatte. Eine Schule, die von Mauern und Zäunen umgeben war, die aussah wie ein Gefängnis. Die Lehrerinnen standen kurz vor der Pensionierung. Sie waren mürrisch, manchmal kalt und grausam. Die Umgebung war schrecklich. An einem solchen Tag, bereits vor Langeweile fliehend, sah ich zum ersten Mal einen toten Menschen. Es war die Idee eines Freundes. Er hatte Gerüchte gehört, dass in der Nähe der Schule ein Mann ermordet worden sei. Es war tatsächlich so. Wir gingen hin und er, die Leiche, saß mit Schusswunden im Auto. Das ist alles schon lange her. Ich hatte es sogar vergessen. Aber aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich, als ich nach Deutschland kam, an viele Dinge. Besonders in den ersten Tagen in Saarbrücken. Es ist gut, eine Weile allein und in Stille zu sein. Die Stille ist ein seltener Aspekt der Existenz, immer seltener. Aber ich schätze auch Geräusche, alle Arten von Geräuschen. Die Maschinen sind Erweiterungen der menschlichen Natur. In diesem Sinne sind Industrie und Stadtlärm genauso natürlich wie die Geräusche des Waldes. Ich meine, ähnlich wie in der Zeit, als ich in einem anarchistischen Squad in Rio de Janeiro gewohnt habe, einem Ort namens Flor do Asfalto, Blume des Asphalts. Nun ja, ähnlich wie damals habe ich hier in Saarbrücken viel Inspiration in der Einsamkeit und den Landschaften und Atmosphären der Stadt gefunden. Es gibt etwas, das gleichzeitig industriell, proletarisch, aber auch melancholisch-idyllisch ist, mit Wäldern und dem ruhigen Fluss Saar. In diesem Sinne habe ich einige Lieblingsorte, zum Beispiel einen Weg zwischen der Saar und der Eisenbahnlinie, die vom Zentrum nach Mahlstadt führt, oder einige Abschnitte der Kanalstraße in Güding, Landschaften außerhalb der Stadt, die Völklinger Hütte. Heute habe ich ein friedliches, ruhiges, zufriedenes Leben. Ich mag die gewöhnliche Routine. Ich habe Abenteuer satt und ich fühle mich wohl mit meiner kleinen Familie, meiner vierjährigen Tochter, meiner Frau und einigen wenigen Menschen um mich herum. Heutzutage beschränkt sich das Dunkle und Gewalttätige in meinem Leben auf meine künstlerischen Schöpfungen, reine fiktive Werke, die aber auch Visionen einer realen Welt sind, die sich immer mehr der Zerstörung, dem Chaos und dem Krieg nähert. Ich möchte nicht alarmistisch klingen, aber wenn man einkaufen geht, merkt man, dass das Leben immer teurer wird. In der Haupteinkaufsstraße von Saarbrücken haben viele Läden geschlossen. Es ist offensichtlich. Wir sind kaum aus der Pandemie herausgekommen. Wir wissen nicht, wann eine andere beginnen könnte. Und die deutsche Regierung investiert in eine unverschämte Menge an Ressourcen, um die Kriegsmaschinerie zu füttern. Kriegstechnologien. In der Zwischenzeit wächst die Spannung zwischen den USA und China und in Westafrika brechen bewaffnete Aufstände aus. Inmitten des Sturms, welche Rolle spielt die Kunst? Unterhaltung, sofortige Erleichterung? Ich habe auch keine Antworten. Ich bin nur ein Künstler, Einwanderer, Brasilianer, geboren 1982 am 23. April, ein Tag, an dem wir in Rio de Janeiro São Jorge ehren, den heiligen Georg und seine afro-brasilianische Entsprechung Ogum, einen sogenannten Orisha des Volkes der Yoruba, von dem wir abstammen, der Gottheit des Eisens und des Krieges.